Frau Klein studierte Musik mit Diplomen in Komposition, Klavier und Musikpädagogik. Sie arbeitete zunächst als Dozentin an der Musikhochschule Berlin in der Abteilung für hochbegabte jugendliche Musiker und entschied sich dann für die Laufbahn als freischaffende Komponistin. Im Auftrag der Staatsopern Berlin und Stuttgart und einigen Rundfunk- und Fernsehstationen schrieb Juliane Klein zahlreiche Opern, Orchester- und Kammermusikwerke. Nach mehreren beeindruckenden Heilungen in Zusammenarbeit mit einer Praktikerin der christlichen Wissenschaft begann sie sich tiefgehend mit der Bibel und Wissenschaft und Gesundheit von Mary Baker Eddy zu befassen. Vor 8 Jahren beendete sie ihre Laufbahn als Komponistin und eröffnete eine eigene christlich-wissenschaftliche Praxis in Berlin und ist mittlerweile Mitglied des Internationalen Vortragsrates der christlichen Wissenschaft. Nun sind wir aber gespannt auf den Vortrag. Bitte, Frau Klein.
Oh, danke schön. Guten Abend Ihnen allen, uns allen. Das erste, meine Frage, können Sie mich gut verstehen? Bis in die letzten Reihen ist es so gut verständlich.
Ja.
Ich werde Deutsch sprechen und wie Sie merken, ein verständliches, nicht zu schnelles Deutsch. Ja, und auch das ist etwas, was ich nicht zwangsweise tue, sondern was ganz natürlich funktioniert, weil ich einfach Sie alle wertschätze. Dann ist das Verhalten, was man selber an den Tag legt, auch dementsprechend. Man muss sich da nicht willentlich zu einem Verhalten zwingen oder kontrollieren, sondern das eigene Verhalten passt genau zur Situation, ohne zusätzlichen Kraftaufwand. Und über dieses Miteinander werden wir in diesem Vortrag hören, die heilende Praxis der christlichen Wissenschaft beruht grundsätzlich auf Miteinander. In dieser Heilungsart und diesem Heilungssystem gibt es kein Gegeneinander. Also ein völlig anderes Herangehen auf das Verschiedenste, wie zum Beispiel Sie alle als verschiedene Menschen, auch dieses Verschiedenste findet ein Miteinander, ein produktives Miteinander sogar. Und was Sie jetzt schon hierher mitgebracht haben, ohne dass es für Sie Gepäck war oder Sie irgendwie beschwert hat, ist, dass Sie hier alle freiwillig gekommen sind. Ich denke nicht, dass jemand Sie hierher geprügelt hat oder eine Strafe ausgesetzt hat, zu sagen, wenn du nicht dorthin gehst, dann passiert Schlimmes. Sondern wir als Bürger des 21. Jahrhunderts sind es inzwischen in Europa schon gewöhnt, dass wir frei entscheiden, was wir wann tun. Und diese Freiwilligkeit ist schon ein erster Punkt, um überhaupt in ein erfülltes Leben hineinzukommen. Fühlt man sich gezwungen oder kontrolliert, ist man nicht frei. Und dieses Freiwillige enthält auch etwas Bereitwilliges. Jemand, der sich entscheidet, hier teilzunehmen an dem Vortrag, wird eine innere Bereitschaft haben, zuzuhören zum Beispiel. Dass Bereitwilligkeit schon einen heilenden Effekt hat, mag Sie vielleicht verblüffen. Es ist allerdings eine Tatsache. Allein schon, dass man in Kontakt tritt mit etwas Neuem. Allein schon das, nur dieses in Kontakt treten, setzt in uns schon neue, produktive Dinge in Gang. obwohl wir sie noch gar nicht bewusst haben. Und Bereitwilligkeit, wenn Sie das in sich tragen, diese Bereitwilligkeit, dann werden Sie immer dazulernen. Sie werden manchmal neugierig sein, manchmal werden Sie vielleicht sagen, oh, schon wieder was Neues, aber Ihre Bereitwilligkeit wird Sie über diese kleine Klippe hinwegtragen und Sie werden es lernen. In der christlichen Wissenschaft ist es so, dass diese Bereitwilligkeit jedem Menschen, in jedem Menschen gefunden wird und jedem Menschen auch eigen ist. Ich gehe also beim Heilen davon aus, dass es bereitwillig geschieht, dass ich nichts zwingen muss und dass derjenige, der Heilung sucht, sich nicht gezwungen fühlt oder gar gemaßregelt, sondern im Gegenteil, dass er seine natürliche Art des Seins mehr zum Leuchten bringt, mehr im Vordergrund sieht, dass er sich gestärkt fühlt. Und deswegen möchte ich Ihnen gleich als erstes hier an meine Tafel den ersten Punkt schreiben, der heißt Bereitwilligkeit. Das ist erst einmal der Beginn. Bereit. So, schön langsam schreiben. So, Willigkeit. Ist das nicht herrlich, dieses Wort? So schön lang. Es braucht Zeit. Es braucht Geduld. Ja, das ist schon mal wunderbar. Und hier drin liegt so eine gewisse knifflige Stelle. Willigkeit, der Wille. Will ich denn oder will ich nicht? Muss ich wollen, um geheilt zu werden? Sollte ich mehr wollen, damit es klappt? Und hier wird willig, ja, der Wille als der Wille Gottes gesehen. Der Wille in dieser Schöpfung, dass alles Lebendige lebendig erhalten wird. Der Wille, dass alle Teilnehmer in dieser Schöpfung in Harmonie sich bewegen, in Freiheit und Harmonie, in Frieden. Der Wille beim Heilen durch die christliche Wissenschaft ist stets ins Göttliche hineingeknüpft. Damit ist das Individuum schon einmal zu einer hohen Prozentzahl entlastet. Denn unsere heutige Gesellschaft erzieht uns eher dazu, du musst wollen. Wenn du nicht willst, dann wird das nichts. Streng dich an, nimm deinen Willen zusammen. Und was sagt der arme, geplagte Mensch? Ich kann nicht. Ich schaff das nicht. Oder vielleicht, wenn es etwas mehr jugendlich ausgedrückt wird, ich mach's sowieso nicht, wie du willst. Mit menschlichem Willen kommen wir gar nicht mehr weiter. Wir rennen sozusagen mit dem Kopf gegen die Wand. Wir brauchen einen größeren Zusammenhang, aus dem wir herauslesen können, was für unsere einzelnen Tätigkeiten das Sinnvollste ist. Und die Gründerin und auch Entdeckerin der christlichen Wissenschaft, Mary Baker Eddy, hat zur Bereitwilligkeit Folgendes gesagt. Die Bereitwilligkeit, wie ein kleines Kind zu werden und das Alte für das Neue aufzugeben, macht das Denken für die vorgeschrittene Idee empfänglich. Und nun schauen Sie mal in Ihr Leben, wie oft beharren wir darauf, dass früher alles besser war. Oder dass wir früher dies oder das konnten oder getan haben und jetzt ist es nicht mehr so. Statt das Neue zu erwarten und neugierig zu sein, bereitwillig etwas Neues zu empfangen, bleiben wir fest auf unserem Punkt stehen und sagen, so, ich will, dass es heute wieder so ist wie vorgestern. Das ist das Einzige, was nicht und niemals möglich sein wird, weil das Leben voranfließt. Wir können niemals der von gestern werden, der von vorgestern nicht und auch nicht der von vor 10 Jahren. Es geht nicht. Und hier wieder wie ein Kind zu werden und wirklich Vertrauen zu haben und Freude, dass Neues geschieht. Die Angst vor dem Neuen regelrecht fallen zu lassen und zu sagen, schauen wir mal, es wird etwas Gutes enthalten sein in der Situation. Ich filtere es heraus. Das allein schon hat auf unser gesamtes Sein eine heilende Wirkung. Wenn ein Fluss stehen bleibt und sich anstaut, verschmutzt er. Der Fluss fließt, durch das Fließen reinigt er sich. Und deswegen schätze ich es sehr, dass wir heute alle hier zusammenkommen. Denn nach dem Vortrag gehen Sie in Ihr Leben und werden dort wirken und werden die Gedanken, die Sie heute verstehen konnten, die Ihnen nahe gingen, natürlich weitergeben. Und schon wieder haben wir Bewegung. Und Bewegung ist immer auch Heilung. Stillstand ist nichts Natürliches. Jetzt, wenn wir uns heute so betrachten, sagen wir, ich möchte ja gerne voran, etwas, dass sich etwas zum Guten wendet, nur ich schaffe es nicht, weil ich so viel zu tun habe. Ich habe hier das und das Privatleben, ich habe hier das mein Berufsleben, ich habe hier ein Haus und einen Garten, ich habe hier ein Hobby, ich habe hier Interessen, da möchte ich mich eigentlich gerne gemeinnützig, also wohltätig engagieren. Und all diese Teilbereiche, da laufe ich hin und her in einer Geschwindigkeit und ich schaffe es doch nicht. Ja? Bin ich im Beruf engagiert, kommt das Privatleben zu kurz. Habe ich ein Hobby, dann stört mich vielleicht der Beruf, weil ich schon so angestrengt bin, dass ich mein Hobby nicht ausführen kann. Dann habe ich vielleicht einen guten Beruf, aber ich denke mir, ich möchte auch mal in Urlaub fahren. Ja, bloß da ist wieder die Familie. Oder dass man auch wohltätig tätig sein möchte. Und man bekommt all diese Stücke nicht mehr unter einen Hut. Das ist wie die Tiere im Zoo, die keine Regeln mehr haben. Das driftet auseinander. Und das macht uns unzufrieden. Ich beobachte das immer mehr, dass die Menschen ihre Teilbereiche, ihre Stücke ihres Lebens nicht unter einen Hut bringen. Und sich da drin zerreiben regelrecht. Sie eilen, sie schaffen, sie versuchen, sie schwitzen und sie strengen sich an. Und die Freude kommt nicht auf. Die Zufriedenheit kommt nicht auf. Immerfort ist etwas nicht getan, ist etwas leider liegen geblieben. Sollte man noch dies oder das geschafft haben und hat es nicht. Wie soll man da gesund und munter leben. Das ist ja fast nicht möglich. Und in dieser Problematik habe ich einmal in der Bibel geschaut. Die werde ich heute öfter erwähnen, denn ich denke, dass die Bibel ein Buch der Weisheit ist. Die Bibel kann nicht einzelnen Religionen gehören und unter Verschluss sein. Das ist nicht möglich. Die Bibel ist große Weisheit und jeder Mensch kann da hineinschauen. Hier ist so viel Inspiriertes, so viel Großes zu finden. Und wie ich immer wieder feststellen muss, wunderbar, einfach und verständlich formuliert. Wirklich von Mensch zu Mensch. Ich möchte Ihnen hier zu dieser Thematik der auseinanderdriftenden Stücke unseres Lebens mal aus dem Brief des Paulus an die Korinther vorlesen, was vor 2000 Jahren dazu wohl gesagt wurde. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber das Vollkommene kommen wird, dann wird das Stückwerk aufhören. Hier wird also dem Vollkommenen tatsächlich die erlösende Kraft zugemessen. Und am Ende des 19. Jahrhunderts hat Mary Baker Eddy, die sehr oft die Bibel las und studierte, diese Weisheit der Bibel sehr ernst genommen und in unsere heutige Zeit übertragen. Was ist das Vollkommene? Es ist alles in allem. Das Vollkommene der Schöpfung. Die gesamte Schöpfung, wir stehen oft demütig davor, funktioniert vollkommen. Wie oft hat man in der Natur den Eindruck, oh, es ist so schön, ob die Berge im Winter mit Schnee bedeckt sind oder jetzt im Herbst die Bäume so bunt werden. Wer hat sich das wohl alles ausgedacht? Und alles passt zueinander. Es ist vollkommen. Ich denke nicht, dass heute jemand einen Baum anschaut und sagt, ja, der Baum sieht schön aus, ja, aber das Blatt Nummer 237, das hat hier einen Knick. Ich glaube, das sollte so nicht sein. Der Baum ist nicht vollkommen. Er hat auch einen Schaden. Wir gucken niemals die Natur so an, weil unser Blick auf Schönheit, auf Wohlwollen gerichtet ist. Wir erwarten bereits etwas Anregendes, Erfreuliches. Wenn wir uns Menschen angucken, machen wir es heutzutage anders. Wir schauen uns an und was stellen wir fest? Was alles nicht in Ordnung ist an uns. Das mag uns der Spiegel, in den wir schauen, sprechenderweise, ja, offerieren. Das mag die Waage, auf die wir treten, mit Kilogrammzahl offerieren. Das mag der Cholesterinwert sein, der Blutdruck oder weitere Dinge. Von all diesen Quellen erfahren wir nicht vollkommen. Vielleicht halbwegs noch im Mittelbereich. Gut, dann lässt es sich noch ertragen. Vielleicht aber auch im kranken Minusbereich. Da wir die Vollkommenheit gar nicht mehr im Blick haben, glauben wir diesen Aussagen fast blind. Ich habe gelernt, zu protestieren und zu sagen, gut, okay, das ist ein Wert, der ist gemessen worden, aber meine Vollkommenheit ist eine göttliche Gegebenheit. Wir alle sind Menschen. Wir sind doch keine Töpfe, in denen irgendwelche Krankheiten stattfinden. Wir sind doch Wesen. Wir haben so viel, was wir zum Ausdruck bringen. Wenn ich Sie ansehe, Sie sind aufmerksam, das bringen Sie zum Ausdruck. Vielleicht bringen Sie auch Freude zum Ausdruck. Vielleicht auch ist Ihr Denken gerade aktiv und Sie denken nach. Das ist doch Ihr Wesen. Und mit all diesen Qualitäten gibt es Vollkommenheit. So kann man den Menschen sehen, als genauso vollkommen, wie das große Ganze vollkommen ist. Beim Heilen durch die christliche Wissenschaft wird vom großen Ganzen auf das Kleine geschlussfolgert, was den Vorteil hat, dass die Gesamtgesetzmäßigkeit dann auch für mich gilt als Mensch. Und die übliche Anstrengung willentlicher Art, ich muss versuchen, wieder irgendwie zurechtzukommen, fällt weg. Vollkommenheit, die habe ich nochmal Bibelzitat hier sehr schön gefunden. Das sind die Evangelien, aus denen ich jetzt zitiere. Da geht es also um das Wirken von Jesus. Im Allgemeinen ist in Europa das bekannt. Einige Heilungen von Jesus gehört einfach zum Allgemeinwissen dazu. Deswegen beziehe ich mich jetzt auch darauf. Doch wenn man mal genauer liest, dann sieht man, wie viel man selbst an Wissen daraus ziehen kann aus diesem Neuen Testament. Hier sagt Jesus: Darum sollt ihr vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ist das große Ganze hier beschrieben als Vater im Himmel vollkommen, ist auch das kleine Teilchen vollkommen. Jeder Physiker, der geschult ist, würde das unterschreiben, diese Art des Denkens. Jetzt sind wir also alle hier in diesem Raum vollkommen. Und das war für mich, als ich über den Vortrag nachdachte, um ihn zu schreiben, etwas schwierig. Denn ich dachte, wird mir das je jemand glauben? Was mache ich, um das verständlich zu machen? Und ich dachte, na, zuerst geht es ja um meine Art. Wie bringe ich das rüber? Kann ich denn zu mir sagen, ich bin vollkommen? Und als ich am Schreibtisch saß und darüber nachdachte, muss ich ganz ehrlich gestehen, klopfte mir das Herz. Und ich dachte, oh, jetzt wird es, das wird zu kompliziert. Das kannst du das vor Publikum sagen? Einfach so? Musst du da irgendwie vorher üben oder ein Coaching machen oder was ist mit deiner Kleidung? Wird das eventuell als, tja, geht das durch als vollkommen? Was ist mit der Frisur? Und ich dachte, das ist doch alles Quatsch, darum geht es nicht. Und als ich den ersten Vortrag hielt, wusste ich, ich werde das vor dem Publikum sagen. Und schon wieder kam das leichte Herzklopfen, eine gewisse Unsicherheit. Ich wusste, gleich sage ich es. Gleich sage ich es. Okay, okay. Ganz ruhig bleiben. Und so stand ich vor dem Publikum, wie ich jetzt vor Ihnen sage, und sage zu mir, ich bin vollkommen. Und Sie haben mir nicht widersprochen. Bisher hat mir noch niemand widersprochen. Das hat mich beim ersten Vortrag tatsächlich verblüfft. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Warum widersprechen wir da nicht? Sie könnten gewisse Parameter jetzt schon anbringen und sagen, vollkommen sieht anders aus, meiner Meinung nach. Doch wir lassen das dann fallen, diese anderen Parameter. Warum? Weil die Vollkommenheit, die wir zum Ausdruck bringen, so viel schöner ist, so viel hochwertiger in der Qualität, dass wir uns ganz natürlich für die höherwertige Aussage entscheiden. Wir lassen also die minderwertige Einschätzung von Personen weg. Frau Klein ist nicht vollkommen, weil sie vielleicht nicht schlank genug ist oder die Frisur nicht modern genug ist oder sowas. Wir lassen das weg und sagen, oh ja, ich bin vollkommen. Und das können Sie einfach mal für sich im Stillen mal so genießen, über sich zu sagen, ich bin vollkommen. Das ist Ihr gutes Recht. Der Mensch ist vollkommen geschaffen. Er hat weitaus mehr Fähigkeiten, als er je im Leben überhaupt nutzen kann. Wir sind übermäßig reich ausgestattet. Und wenn wir das mehr pflegen und anerkennen, bewegen wir uns auch anders. Wenn ich zu mir sage, ich bin vollkommen, und ich sage es eben, ist das anders, als wenn ich sagen müsste, ja, bin ich denn vollkommen? Ich muss noch im Spiegel nochmal schauen, ist es auch recht? Heute nicht, ich glaube, mir tut der Bauch noch ein bisschen weh oder was. Das lassen wir mal lieber mit dem Vollkommen, ich verzichte drauf. Schade drum. Und dieses Vollkommensein, das es jeder Mensch jetzt zum Ausdruck bringt. Und wir werden nicht gerichtet, wir werden nicht verurteilt, wir werden nicht beschuldigt. All diese Art, diese Systematik, den Menschen zu erniedrigen, ist menschengemacht. Gott gegeben, als lebendiges Wesen sind sie vollkommen. Und Heilungen, die in der christlichen Wissenschaft sehr oft auch spontan sind, also im Moment oder innerhalb von einigen Stunden, beruhen darauf, dass der vollkommene Mensch gesehen wird, angesprochen wird, nicht der Kranke. Der ganze Umweg über Krankheit, Diagnose, Ursachenforschung und so weiter wird übersprungen und es geht von Vollkommenheit nach Vollkommenheit. Das ist der Kontakt. Und hier in dem Buch Wissenschaft und Gesundheit schreibt Mary Baker Eddy über die Heilungen von Jesus, die ja für viele Menschen Wunder sind oder wunderlich oder gar nicht in Betracht zu ziehen sind, weil sie nicht wissenschaftlich nachzuweisen sind. Mary Baker Eddy hat das anders gesehen und ist der Sache auf den Grund gegangen und beschreibt hier, warum wohl diese Heilungen haben stattgefunden. Sie sagt, Jesus sah in der Wissenschaft den vollkommenen Menschen, der ihm da erschien, wo den Sterblichen der sündige, sterbliche Mensch erscheint. Heutzutage, wir fühlen uns krank, dann erscheint uns vielleicht nicht unbedingt der Sündige, aber ein sterblicher Mensch, der gerade kaputt geht, der gerade versagt, oder ausfällt oder in irgendeiner Weise Schwierigkeiten hat. Heilend ist es, den vollkommenen Menschen zu sehen. Jeder, der schon mal ein Baby angeschaut hat, wird bemerkt haben, dass er dieses Baby super gut findet. Süß, herrlich, hoch, wunderbar. All diese Äußerungen, ob Mann, ob Frau, haben so viel Liebe in sich. Da sehen wir ein vollkommenes Wesen. Obwohl ein Baby, ja, wenn man andere Parameter anlegt, überhaupt nicht vollkommen ist. Ich könnte auch sagen, Ja, sag mal, was ist denn mit dir los? Du sprichst ja noch gar nicht. Ja, sag mal, kannst du dich nicht etwas klarer artikulieren? Ich verstehe das nicht. Was ist das bitte? Sag mal, warum muss ich dich den ganzen Tag tragen? Du hast zwei Beine, nun lauf mal. Wer will, der schafft das auch. Nichts, sowas machen wir nicht. Wir sind da völlig im Eins mit dem Guten, mit dem Leben und sehen Vollkommenheit. Und was passiert? So ein Baby wächst wunderbar von Tag zu Tag. Jeden Tag lernt es was dazu und wir haben es nicht beeinflusst, sondern wir sehen dieses Vollkommene und freuen uns dran und vermitteln das auch. Das sollten wir auch als Erwachsene tun, miteinander. Das hat enorm heilende Wirkung. Ich spreche ja über die Praxis. Das heißt, es gibt weltweit Praxen der christlichen Wissenschaft, wo Menschen um Hilfe ersuchen. Wie kommen die Menschen nun an, wenn man in so einer Praxis anruft oder eine E-Mail schreibt? Als Kranke und Leidende. Und wie oft war es so, dass mir Menschen etwas schildern und fragen mich dann, können Sie mir sagen, warum ich so krank bin? Und ich sage dann nein. Oft ist es so, dass eine Enttäuschung auf der anderen Seite kommt und der Mensch sagt, was? Sie sind mir empfohlen worden oder ich habe im Internet gelesen, in der christlichen Wissenschaft gibt es spontane Heilung. Und Sie sagen, nein? Ist denn diese Krankheit gar nicht heilbar? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich sage, auch das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie haben nichts falsch gemacht. Ja, und dann kann ich sagen, wissen Sie, worum es hier geht in der Praxis, um welche zentrale Frage? Um die Frage, warum bin ich gesund? Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht? Och, Sie haben mich nicht verstanden. Ich bin doch krank. Ich kann doch nicht über was anderes sprechen. Doch, sage ich. Ihre Gesundheit ist die ganze Zeit aktiv. Dieses Vollkommene hat keine Unterbrechung, keine Ausnahme, auch keine Auszeit. Es läuft die ganze Zeit weiter. Und die Frage mal zu beleuchten, warum bin ich gesund? Das lohnt sich wirklich. Und ich kann Ihnen viele Antworten darauf geben. Eine zum Beispiel haben wir schon erarbeitet. Weil wir alle in diesem großen, ganzen Vollkommenen integriert sind, sind wir gesund. Ist das große Ganze intakt, bin auch ich intakt. Ist das große Ganze in Harmonie und kann alles ausgleichen, ist auch mein kleines Ganzes intakt. Hier bekommt der Begriff ganzheitlich eine riesenhafte Dimension, nicht mehr ganzheitlich auf dieses Stück Körper, sondern ganzheitlich auf das gesamte Leben und Dasein. Und diese Frage, warum bin ich gesund, wird jetzt ein wenig beantwortet mit anderen Aspekten. Zum Beispiel, wir hatten vorhin diese Stücke, ja? Und diese einzelnen Stücke unseres Lebens scheinen ja in einer Art gegeneinander zu wirken. So wird auch der kranke Mensch gesehen. In ihm wirken Dinge gegeneinander. Vielleicht haben sie noch vorgestern füreinander, miteinander gewirkt. Jetzt wirken sie gegeneinander. Oder sie stehen in Konkurrenz. Sie kommen nicht mit den Forderungen, kommt der Körper nicht klar. Vielleicht haben wir eine anstrengende Arbeit, aber unser Herz schafft das nicht. Eine Art Konkurrenz-Wettbewerbssituation. Wie bekommen wir nun diese Gegnerschaft, diese ständige Konkurrenz, dieses Kampfsituation machen? Wie bekommen wir das weg? Wenn ich ganz, 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 ganz riesig denke, ist es möglich, dass wir die Schöpfung als ein Gesamtes anerkennen, ein System, eine Gesetzmäßigkeit, die alle anderen nützlichen, lebendigen Gesetze enthält, oder eine Liebe, die alle Formen der Liebe in unserem individuellen Leben enthält. Und Mary Baker Eddy hat in ihrem Jahrhundert, das ist das 19. Jahrhundert, doch tatsächlich eine Pionierleistung erbracht, die das ganze 20. Jahrhundert dann wirkte. Sie hat so lange geforscht und so lange geheilt, bis sie die wissenschaftliche Erklärung des Seins schrieb. Sie mögen jetzt denken, also die wissenschaftliche Erklärung des Seins, da wird jetzt Frau Klein mehrere Tonnen Bücher, Bände wahrscheinlich gelesen haben und das ist dann die ganze Erklärung des Seins. Es ist viel einfacher. Mary Baker Eddy hat das regelrecht gefiltert und den wichtigsten Gehalt dargelegt. Die wissenschaftliche Erklärung des Seins ist 1875 hier in diesem Buch Wissenschaft und Gesundheit erschienen. Das heißt also vor Albert Einstein. Und Albert Einstein hat dann einige Jahre später dieses Buch Wissenschaft und Gesundheit in New York in einem Leseraum gelesen. Und der Bibliothekar, der dort Dienst hatte, hat wohl Einstein gar nicht erkannt. Er dachte, es sei ein Mann, der viel Interesse hat für dieses Buch und es dort eben beständig liest und immer wieder kommt. Und deswegen hat der Bibliothekar einfach nur notiert, dieser Mann hätte Folgendes gesagt. Und dann stellte sich raus, es war Albert Einstein. Er sagte dort, er verstünde nicht wie eine Frau vor ihm, die gleiche Erkenntnis haben konnte, ohne Physik zu studieren und sie auch noch völlig verständlich und beweisbar dargelegt hat. Er verstünde es nicht und deswegen müsse er in diesem Buch weiterlesen, wie diese Frau wohl darauf gekommen ist. Später dann, Max Planck hat dann in der Physik den Begriff Gott regelrecht eingeführt und hat gesagt, ohne die göttliche Intelligenz ist diese Schöpfung nicht zu erklären. Wir können es nicht mit unseren Messungen erfassen. Wir müssen uns in diese Sphäre intelligent begeben, auch wissenschaftlich. Wir können das nicht abtun. Es ist für uns daseinswichtig, existenziell. Und ich lese Ihnen jetzt einen Satz aus der wissenschaftlichen Erklärung des Seins vor. Alles ist unendliches Gemüt und seine unendliche Manifestation. Denn Gott ist alles in allem. Ganz ruhig mal das sacken lassen. Alles ist unendliches Gemüt. Ich nehme mal erstmal den Begriff Gemüt, der ist sehr unbekannt. Das ist ein Fachbegriff in der christlichen Wissenschaft. Originalsprache ist Englisch. Gemüt ist Mind. Also alles ist Gemüt, Mind, Bewusstsein, Intelligenz, Weisheit, das ist Mind, Gemüt. Und das ist alles in allem. Denn Mary Baker Eddy setzt hier für diese Intelligenz, Bewusstsein, Mind, den Begriff Gott gleich. Hier ist also Gott in keiner Weise mehr eine Person oder ein Führer einer Religion oder gar eine Instanz, die man gebrauchen kann, um seinen eigenen Willen durchzusetzen oder gar Macht auszuüben. Hier ist Gott die Instanz, die alles in allem bewirkt, lenkt, leitet, kennt, weiß, geschaffen hat. Und diese Instanz Gott ist Gemüt. Also weise, richtig, nützlich, sinnvoll. Wenn ich jetzt wieder schlussfolgere und beim Menschen ankomme, kann ich dann sagen, aha, auch ich manifestiere, bringe zum Ausdruck diese Intelligenz, diese Weisheit, dieses Leben. Ich bin ein Teilnehmer in diesem Gemüt. Und deswegen schreibe ich Ihnen hier den zweiten Punkt auf, der heißt ein Gemüt. Ein Gemüt, was alles in allem ist, alles durchdringt, alles bewegt, alles erhält. Oder im Englischen, one mind. Mind schreibe ich hier groß, um die Bezüglichkeit zu Gott, zu diesem einen klar zu machen. Damit sind wir völlig raus aus dem heutzutage noch üblichen, und ich betone, ich sage jetzt wirklich noch üblichen, dualen Denken. Wir hängen da halt auch im 21. Jahrhundert noch fest, sind da noch unter Mittelalter sonst wo, wo wir festhängen in diesem Gut, Böse, Glück, Pech, klappt, klappt nicht, gesund, krank, gelingen, versagen. Sie kennen zig dieser Doppel. Und wenn Sie das jetzt mal betrachten, angenehm und sicher ist das nicht. Wenn ich sage, ja, ja, jetzt gelingt es mir, aber morgen kann es schon wieder schief gehen. Oder ja, jetzt bin ich glücklich, aber warte mal ab, wann es bei dir bergab geht. Oder ja, jetzt kann ich mich frei bewegen. Na, bei dir kommt auch die oder die und die Krankheit. Das macht den Menschen definitiv unsicher, ängstlich und auch kleinmütig. Man fürchtet sich vor Dingen, die sind zwar noch gar nicht geschehen, aber man befürchtet, dass sie geschehen werden. Man ist also überhaupt nicht vollkommen. Gehe ich jetzt raus aus dem Doppelsystem, einfach als Haltung und sage, es gibt nur eine wirkende Kraft. Und mit der bringe ich mich in Übereinstimmung, die werde ich nutzen. Dann erhalte ich andere Schlüsse, was mit mir los ist. Und mit diesen Schlüssen auf mich selbst kann ich tatsächlich Dinge tun und Krankheiten regelrecht überspringen oder völlig zum Verschwinden bringen, weil ich weiterhin in diesem guten, intakten fortsetze. Dieses eine Gemüt hat nicht ein einziges Loch oder ein einziges Versagen. Gesellschaftswissenschaftler inzwischen, die sich mit diesem Konzept beschäftigen, sagen, das ist ja die Erlösung. Denn hier, wenn es keine Gegner mehr gibt, keine Feinde, keine Konkurrenten, sondern wenn alle Menschen als gleichberechtigte Teilnehmer in diesem großen Ganzen agieren, dann fällt ja alles das, was uns so Schwierigkeiten bereitet. Krieg, Armut, Hunger, Seuchen, Plagen, das fällt ja alles weg. Hier geschieht ja das Richtige zur rechten Zeit, in der richtigen Art und Weise. Völlig andere Herangehensweise. Und das möchte ich Ihnen mal illustrieren mit Heilungsbeispielen. Erstens, spontane Heilung passiert häufig. Es Sie können im Internet schauen, es gibt inzwischen über 80.000 Heilungsberichte, wo Menschen von Heilungen geschrieben haben. Die haben sich die Mühe gemacht, das aufzuschreiben. Und es ist veröffentlicht worden in der Verlagsgesellschaft, die Mary Baker Eddy im 19. Jahrhundert gegründet hat. So, das sind die veröffentlichten Heilungen. Und nun gibt es unzählige Heilungen, die im Privaten, Individuellen stattfinden, wo derjenige es nicht aufgeschrieben hat, wo er es einfach erlebt hat. Und solch eine Heilung möchte ich Ihnen mal kurz beschreiben. Ein Anruf bei mir in der Praxis. Eine Frau war dran, die weinte und war sehr aufgewühlt. Und ich konnte nicht so gut verstehen, worum es eigentlich geht, aber sie sagte so sinngemäß, sie sei so verzweifelt und es sei so schrecklich alles und furchtbar. Ihr Sohn sei von einer Klassenfahrt zurückgekommen und sie könne ihn gar nicht richtig ansehen. Sie hat ihn auch gar nicht richtig umarmen können, weil er sieht so scheußlich aus. Er hätte vom ganzen Körper einen ganz widerlichen Ausschlag. Und was sie am meisten aufbracht, ist, dass sie ihn nicht richtig in die Arme nehmen konnte. Dass sie ihre Liebe nicht richtig zeigen konnte. Ich sagte ihr, fragte sie, ob sie das Buch Wissenschaft und Gesundheit kennt und sie kannte sich sein, dann nehmen Sie das Buch, lesen Sie da drin, damit Sie Ruhe finden. Ich möchte mit Ihrem Sohn direkt sprechen. Das ist auch eine Sache der Ethik in der Praxis, dass ich grundsätzlich mit den Menschen direkt kommuniziere, wenn es irgend möglich ist. Der Junge war so 10 Jahre alt, 11, kam ans Telefon und ich fragte ihn, sag mal, hast du Angst? Also bist du quasi in diesem Doppelsystem, wo man was befürchtet, oder ist er in diesem kindlichen, dass alles gut ist? Und er sagte so, ich habe doch keine Angst. Also, ich bin noch ein Junge, ne? Also was, das ja noch nicht. Also, sehr schön. Und jetzt wusste ich, er ist bereitwillig, ja? Er ist nicht blockiert, ja? Da ist schon der Weg offen. Jetzt, wie komme ich hier hinein in dieses eine? Wie kann ich den Fokus darauf lenken? Und mir fiel ein, dass er sich für Eisenbahnen interessiert. Und zwar so eine Jugendeisenbahn, die in einem Park fährt. Also tatsächlich kleine Eisenbahnen für so kleine Kinder. Und da arbeitet er am Wochenende. Ich sage, machst du das noch mit der Eisenbahn? Oh ja, ich darf jetzt sogar die Züge abfertigen, weil ich bin ja jetzt schon lange dabei. Und der Chef hat mir gesagt, jetzt darfst du das machen. Und es macht ihm große Freude. Und die kleinen Kinder freuen sich immer so, wenn sie in den Waggons sitzen und durch den Park fahren. Aha, sage ich, du hast also einen Chef. Ja, klar. Und da sind noch weitere, die da arbeiten. Ja, ja, an jeder Station arbeitet jemand im Waggon und so. Na, ich sage, wenn der Chef jetzt was zu euch sagt, was antwortet ihr denn da? Wenn der Chef sagt, macht das so und so oder das, heute fährt der Zug um 8.30 Uhr ab. Was antwortet ihr da? Und er sagt, wird gemacht. Aha, so ist ja prima. Und kann der sich drauf verlassen? Ja, muss er doch. Wenn hier jeder macht, was er will, dann würde ja nichts funktionieren. Er sagt das einmal, wir sagen, wird gemacht, und dann ist das so. Deswegen arbeiten wir ja bei der Eisenbahn, wir sind doch ein Team. Und jetzt konnte ich den Bezug herstellen. Und habe gesagt, na, es gibt doch so einen großen Chef. So einen ganz großen Chef, der alles weiß, der alles kennt, der alles gemacht hat. Könntest du dir vorstellen, wer das ist? Und er hat ganz schüchtern gesagt, Gott? Ja, sag ich. Gott, das darfst du ruhig so sagen, ja? Gott ist der Chef in dieser Schöpfung. Und weißt du, was der Chef Gott jetzt zu dir sagt? Der sagt, du bist gesund. Was ist denn dann deine Antwort? Wird's gemacht. Und ich habe gesagt, dann können wir jetzt auflegen. Alles klar. Und am nächsten Morgen, sehr früh, 6:30, klingelt bei mir das Telefon. Die Mutter ist dran und sagt, danke, danke, danke. Mein Sohn ist schon beim ersten Weckerklingeln aufgestanden. Er ist unter der Dusche. Seine Haut ist von Kopf bis Fuß rein. Und sie freute sich sehr. Jetzt werden Sie sagen, wie ist denn das möglich? Kann denn die Haut so schnell diese ganzen Pusteln oder was das da alles war, wieder rückgängig machen? Wie geht das denn? Ist das Zauberei? Und jetzt gebe ich Ihnen einen Gedanken hier, der ganz entscheidend ist, der sozusagen den Durchbruch darstellt, was Gesundheit ist und warum wir Gesundheit im Moment finden können und dann auch erleben können. Und warum unser Organismus so antwortet mit dieser Gesundheit. Mary Baker Eddy sagt, Gesundheit ist kein Zustand der Materie, sondern des Gemüts. Auch können die materiellen Sinne kein zuverlässiges Zeugnis zum Thema Gesundheit liefern. Die materiellen Sinne, also all unsere Messungen vom Fieberthermometer angefangen, bieten gar kein zuverlässiges Zeugnis, weil sie die Vollkommenheit, die Intaktheit der Schöpfung außer Acht lassen und eine Ausnahme oder etwas anderes messen wollen. Die Gesundheit, unser gesundes Dasein, liegt im Gemüt, im göttlichen Gemüt. Das erhält uns die ganze Zeit in Funktion. Erneuert, balanciert aus, ordnet, ohne dass wir das kontrollieren müssen. Und wenn wir uns in Einklang bringen mit diesem göttlichen Wirken, erfahren wir das auch in uns. Und jetzt komme ich zu dem dritten Punkt, der auf dem Weg einer Heilung sehr wichtig ist. Das ist ein recht neumodisches Wort. Das heißt Einssein. Einssein. Im Englischen Oneness ist auch eine Wortschöpfung von Mary Baker Eddy, die hier wirklich vordringen wollte in diese Sphären, dass wir uns das vorstellen können. Eins sein mit dem großen Ganzen, mit dem Guten, mit der Vollkommenheit. Das heißt also, ich verzichte auf einen Widerspruch, auf eine andere Meinung, auf vielleicht auch die Beschreibung meiner Befindlichkeiten, die vielleicht von der Vollkommenheit abweichen. Eine bewusste Haltung zu sagen, das ist mir wichtig, dabei bleibe ich. Bin eins. Dazu ein Heilungsbeispiel eines Studenten. Der rief mich an und sagte, er hatte schon Heilung erlebt durch die christliche Wissenschaft. Allerdings war das, als er ein Kind war. Und er weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Er hat dann seiner Mutter was vorgejammert. Er hätte Fieber oder Schnupfen oder das Bein tut weh. Und die Mutter hat gesagt, ja, Gott liebt dich sehr. Und du kannst ruhig ins Bett gehen. Und dann war es wieder in Ordnung. Und er sagt, diesmal möchte ich nicht, dass sie mich heilen. Ach, sag ich, gut, was möchtest du denn dann? Na, ein wenig Anleitung. Aha, gut. Und er kam zu mir und ich sah, dass er, also er war erkältet, also schnupfte und Fieber, und wahrscheinlich Kopfrot. Aber er machte einen frohen Eindruck über seinen Entschluss, das jetzt selber mal zu probieren. Das schien ihn richtig zu stärken. Und jetzt sagte er, was mache ich denn jetzt? Können Sie mir sagen, was ich tun soll? Und auch das ist interessant, in der christlichen Wissenschaft ist dieses Ratschlaggeben tatsächlich kein Teil der Praxis, sondern der Praktiker geht davon aus, dass dieses göttliche Gemüt diesen Menschen, der vor ihm sitzt oder am Telefon ist, jetzt in diesem Moment mit dem richtigen Gedanken, der richtigen Idee, der richtigen Handlung versorgt. Dass also hier keine Einwirkung von Mensch zu Mensch ist, sondern immer die Einwirkung vom Ganzen auf den Menschen. Also sitze ich nun da, er fragt mich, was ich ihm für einen Ratschlag gebe, und ich sage, du, dazu kann ich nicht viel sagen. Ich kann dir nur sagen, was ich hier sehe. Du bist ein Original. Sagt er, na, dich gibt's doch nicht zweimal, sage ich. Sagt er, ja, das stimmt wohl. Dich gibt's nicht zweimal. Und musste lachen. Ja, ich sage, dieses Original sehe ich. Und das ist doch wunderbar, dass ich das sehen darf, dass du hier gekommen bist. Du bist ja wirklich ein wunderbarer Mensch. Naja, Und er sagte, dass er Musik studiert, also gab ich ihm ein Beispiel. Schau mal, wenn du ein Stück von Mozart spielst, ja? Dann hast du da ein Original vor der Nase, die Noten. Und dann nimmst du deine Geige und, naja, es klingt noch nicht so. Aber du hast immer das Original vor Augen. Und jeden Tag, wenn eine Note korrekter ist oder eine Phrase mehr dem Original angeglichen ist, freust du dich. Und wenn es dann ganz eins ist, dann sagst du, oh, jetzt, das klingt, jetzt hab ich's, ich hab's. Und dann übst du es immer wieder, weil du eins sein möchtest. Genau wie das Original soll auch deine Musik klingen. Ja, konnte er gut nachvollziehen. Und ich sage, du bist auch so ein Original. Von göttlicher Intelligenz geschrieben. Wie eine Partitur. Und wenn du lebst, dann kommt dieses Original zum Klingen, zum Schwingen. Dann wird es hörbar, fühlbar, sichtbar. Ach, tatsächlich. Und nun wollte er immer noch seinen Ratschlag, ja? Und ich sagte, hast du das Buch? Er sagte, ja. Und dann habe ich gesagt, dann nimm es doch in die Hand und nutze es. Es ist ein Arbeitsbuch. Bei mir sind bei jedem Buch Zettel dran und Unterstreichungen. Und manche Bücher waren schon so zerschlissen, dass ich mir ein neues kaufen musste, weil es war einfach durchgearbeitet. Ich konnte keine neuen Unterstreichungen mehr machen, weil alles von mir schon erarbeitet und ich brauchte wieder ein frisches. Und so ging er nach Hause. Und dann bekam ich eine SMS von ihm. Da stand drin, Stimme weg. Deswegen SMS. Jetzt würde jemand, der mit diesem wirkenden göttlichen Gemüt nicht vertraut ist, sagen, oh, meine Behandlung hat nicht angeschlagen. Es gibt eine negative Entwicklung. Jetzt ist auch noch die Stimme weg. Ich aber als Praktiker der christlichen Wissenschaft bleibe auf dieser Flughöhe des göttlichen Gemüts, ja? Es ist alles vollkommen intakt und in Ordnung. Ich bleibe dabei. Ich lande nicht zwischen in diesem, oh, jetzt läuft es ja schlecht und muss wieder durchstarten, um hochzukommen. Es verbraucht unnütz Energie, außerdem erzeugt es Leiden. Also bleibe ich auf dieser Flughöhe des göttlichen Gemüts. Und von dort aus betrachtet, ist ein Erhalten einer SMS sehr gut, denn der Junge hat sich ja geregt, er hat ja was getan. Er schreibt mir, er ist also in Bewegung. Und er schrieb nur, dass er die Seite 151 gefunden hätte, ob das ihm denn nutzen wird. Und schrieb mir, was dort stand. Und das lese ich mal vor. Jede Funktion des wirklichen Menschen wird vom göttlichen Gemüt regiert. Jede Funktion, also die Nasenfunktion, die Halsfunktion, alles wird vom göttlichen Gemüt regiert. Weiter. Alles, was wirklich existiert, ist das göttliche Gemüt und seine Idee. Und in diesem Gemüt zeigt sich das gesamte Sein als harmonisch und ewig. Er hat also in diesem dicken Buch genau das gefunden, was er verstehen konnte und was ihm hilft. Und das schrieb ich ihm. Klar, mach einfach weiter, das ist alles richtig. Und dann bekam ich von ihm eine sehr schöne SMS. Ich habe die Gestattung, es vorzulesen, denn in der Praxis der christlichen Wissenschaft ist alles vertraulich. Alles, absolut vertraulich. Deswegen bitte ich dann um Gestattung, ob derjenige das möchte. Und er sagt, ist okay. Es ist sehr, sehr zartfühlend, wie so ein junger Mann schreiben kann. Er schreibt hier, ich fühle jetzt Gottes Liebe etwas. Smiley. Ich sitze im Sessel und werde so schön getragen. Und alles fühlt sich friedlich an. Das ist doch die Gegenwart Gottes, die Liebe, oder? Und das kleine Oder konnten wir doch locker wegstreichen. Und ich sagte, genau das ist es. Und so war er am nächsten Tag vollständig gesund. Wie ich dann von seiner Mutter erfuhr, hatte er Tag zuvor sogar, es war so schlecht geworden, dass er nicht schlucken konnte. Und selbst die Mutter hatte Befürchtungen, dass das nicht okay geht, was er da macht. Dass er vielleicht den Bogen überspannt. Und ich fragte ihn dazu, hattest du denn irgendwie, war dir das, also hast du Angst bekommen dann, dass das, wieso denn Angst? Ich wollte das doch selber mir erarbeiten, ich war doch die ganze Zeit tätig. Nein, das war doch super, ist doch gut gelaufen. Und das ist auch ein Aspekt der Praxis der christlichen Wissenschaft, dass man mit diesem Buch selber sich und andere heilen kann. Dieses Einssein war dieses schöne Getragensein, dieses Friedlichsein. Raus aus dem, ach je, mine, es könnte schief gehen, aus dem Zweiten. Nur in dem Einen bleibend. Und dieses Einssein, da habe ich gedacht, wir könnten das mal alle zusammen probieren. Also ich bin mir dessen bewusst, dass jetzt die Mitwirkung des Publikums von Ihnen nicht intendiert war. Ich habe aber den Eindruck, dass Sie so viel Wohlwollen mir gegenüber haben, dass ich Ihnen jetzt das zumindest anempfehlen könnte. Sie merken, ich drücke mich wirklich zartfühlend aus. Es geht hier nicht um einen Mittwoch-Workshop, wo wir alle Hurra rufen sollen. Sie haben aus meiner Biografie gehört, dass ich Musikerin bin. Und um diese Vollkommenheit, dieses Einssein einmal zu erfassen, dachte ich, dass wir alle zusammen einen Ton summen. Noch nicht mal singen. Nur summen. Einfach so. Denn ich denke, dass jeder von Ihnen in dieser Schöpfung seinen Ton des Daseins einbringt. Und jeder von Ihnen ist solch ein Originalton. Unverzichtbar für die Harmonie dieses Universums. Und da ich Komponist bin, weiß ich das. Selbst wenn ich eine große Orchesterparty vorgeschrieben habe, jeder Ton, der da drin war, war wichtig. Auch der leise Ton, auch der begleitende. Erst alle zusammen bildeten das Ganze. Also ich summe jetzt mal einen Ton. Und wenn Sie möchten, stimmen Sie einfach summend mit ein. Was nehmen wir denn? Etwas? Der müsste eigentlich gut gehen, denke ich. Also. dass wir das, jetzt haben sie gearbeitet. Jetzt wird ein Teil in den Genießermodus umschalten, die größere, ne? Machst du damit ja ausruhen, bloß kein Stress. Sie dürfen sich jetzt mal anhören, was diese Seite zu bieten hat, wenn sie diesen Ton summt. Ich summe ihn erstmal einzeln vor. Jetzt alle. Wie klingt das?
Schön, schön, ja, gut.
Ja? Vollkommen? Ja, erheben Sie sich mal, jetzt nicht wieder absinken, ja. Schön halten, ja, vollkommen, sehr schön. Und jetzt, ja, ihr dürft jetzt wirklich genießen, meine Güte. Schön genießen, was die anderen jetzt, ich zoome den nochmal einzeln vor. Und hier ist alle. Was sagt denn die Seite? Wie klingt das? Ja, klingt schön. Und wenn Sie jetzt mal überlegen, niemand von Ihnen hat seine Individualität verloren. Jeder Einzelne, das könnte ein Physiker messen, bringt einen anderen Ton, obwohl sie alle denselben singen, einen anderen hinein. Und diese ganzen Farben bilden dann Harmonie. Und wenn Sie sich selbst so sehen können, als ein Ton in der göttlichen Harmonie, ja, so wie Sie sind, Ihr Ton, Sie brauchen sich dazu nicht zu verbessern, nicht anzustrengen. Sie geben diesen Ton einfach von sich, weil Sie da sind. Das ist die Entdeckung von Mary Baker Eddy. Dass hier keine willentliche Manipulation betrieben wird, sondern der Mensch, wie er ist, kommt zur Geltung. Und das hat immer eine heilende Wirkung. Und das letzte Heilungsbeispiel ist eine Heilung, wo es über eine Zeit lang ging. Wir hatten die spontane Heilung, wir hatten eine Heilung, wo jemand mitarbeitet und jetzt eine Heilung, wo es über die Zeit in vielen Telefonaten Schritt für Schritt vorwärts ging. Das Schöne an dieser Heilung war, diese Frau wusste, dass die christliche Wissenschaft spontan heilt. Sie hat mich also immer in der Intention angerufen, in diesem einen Telefonat klärt sich das. Fertig. Sie ist noch nicht mal auf einen anderen Gedanken gekommen. Als ich mich dann bewarb, um hier in der Zeitschrift als Praktiker der christlichen Wissenschaft zu inserieren, hier finden Sie die Praktiker in Deutschland, deutschsprachigen, aber auch die französischsprachigen, auch die in der Schweiz, um hier akkreditiert zu werden, brauchte ich Referenzen. Und diese Frau war meine Referenz und in diesem Telefongespräch wurde sie gefragt, na, wie lange hat denn so die Heilung gedauert? Und sie hat geantwortet, aber wieso gedauert? Das ist doch eine Praxis der christlichen Wissenschaft. Da rufe ich an und dann wird mir geholfen. Und das war so eine kindliche Bereitwilligkeit, ja? Alles, was da kommt, voll aufzunehmen und sich auch im Moment davon regelrecht durchdringen zu lassen, regelrecht reinigen zu lassen. Wie ein Kind, was die Mutter ruft. Ja? Eben noch hat es geschrien, dann kommt die Mama, alles wieder gut. Und diese Frau, ein Telefonat schildere ich mal, rief an, weil sie große Schulden hatte, keine Arbeit, war gut ausgebildet, trotzdem aber kriegte immer mehr Zweifel, fühlte sich immer unwohler, auch mit ihren Mitmenschen und suchte nun Hilfe. Und an diesem Abend rief sie an und sagte, ach, es war, ich komme überhaupt nicht klar, ich kriege das nicht hin, ich sitze hier ganz alleine. Ich habe heute gar nichts geschafft. Ich wollte mich eigentlich bewerben und dann habe ich Angst gehabt. Ich finde einfach den Weg nicht. Ich fühle mich so belastet und ich bin irgendwie traurig und ich habe einfach keine Menschen, die mir helfen. Und ich musste ja keine lange Einleitung machen. Sie kannte mich ja schon. Da sagte ich so. Ich. Und wieder ich. Dieses arme Ich, das kann ja schon gar nicht mehr. Das ist ja völlig überlastet. Ich sehe es genauso, sagte sie. Oh ja, da ist das Ich. Und dann sage ich, dann schicken wir doch dieses Ich in den Urlaub. Ach, das geht? Ja, sage ich, sofort. Schwupp. Ist es in Urlaub? Das muss Urlaub machen, das muss ich erholen. Mit dem können wir nichts mehr anfangen. Also völlig geschafft. Ja, und jetzt? Na, und jetzt beschäftigen wir uns mit ihrer gottgegebenen Vollkommenheit.
Womit?
Mit ihrer gottgegebenen Vollkommenheit. Also jetzt muss ich es erstmal nachsprechen. Gottgegebene Vollkommenheit. Aha. Ja, sage ich, schauen Sie doch mal, was jetzt gerade in diesem Moment gut ist. Was jetzt gut ist, was ist denn gut? Ja, ich sitze hier in meinem Sessel. Also der Sessel ist wirklich sehr bequem. Den liebe ich. Na, ich sage, das ist gut. Was ist denn noch gut? Ach, es ist doch auch gut, dass es Abend ist. Jetzt wird nichts mehr passieren, kein Stress und so weiter. Es ist Ruhe und Frieden. Das ist auch gut. Tja, sage ich. Noch was? Ah, die Suppe. Die Suppe von heute Mittag, die steht noch im Kühlschrank. Wenn ich mir die nachher warm mache, die hat so gut geschmeckt. Das wird ein wunderbares Abendessen. So, sage ich, dann ist ja alles gut. Ja, sagt sie, also hier ist alles gut. Und dann stutzte sie und sagte, na nun? Ja, ich sage, wir haben uns mit der gottgegebenen Vollkommenheit beschäftigt und sie haben einiges gefunden, worin sich diese Vollkommenheit bei ihnen äußert. Ach so, und was ist mit dem Ich, fragte sie sich selbst und ich wartete. Und jetzt kam ein Lächeln in ihre Stimme und sie sagte, na ja, das Ich ist jetzt im Urlaub. Allerdings, ich weiß gar nicht, ob ich es zurückhaben will. Vielleicht bleibt es am besten dort. Und in dieser Weise hat sich diese Frau Schritt für Schritt wirklich aus allem herausgearbeitet. Sie ist heutzutage eine erfolgreiche Unternehmerin. Sie hat dann ein eigenes Unternehmen gegründet. Die Auftragslage ist wunderbar. Sie hat am Elementarunterricht der christlichen Wissenschaft teilgenommen, hat das Heilen auch gelernt. Sie kann das im Beruf anwenden, in ihrem Privatleben. Sie ist wirklich jetzt in diesem Vollkommensein auch mobil. Ja? Sie kann sich darin bewegen. Und diese Praxis der christlichen Wissenschaft ist so vielfältig, wie jeder Mensch von Ihnen einzigartig ist und diese Vielfalt zum Ausdruck bringt. Sie werden also alle selbst einen Weg finden, Vollkommenheit zum Ausdruck zu bringen. Und oft werde ich dann gefragt, wie merkt man denn, dass jetzt eine Heilung stattfindet? Woran merkt man das denn? Och, das ist recht einfach. Wenn in Ihnen, wie in einem Barometer, die Freude ansteigt, eine ruhige Freude mit Frieden und Harmonie, wenn die ansteigt, aufsteigt und da ist, dann merken Sie, aha, hier ist Heilendes, Befriedendes, Reinigendes gerade in Tätigkeit. Brauche mich um nichts zu kümmern. Das Wirken liegt im göttlichen Gemüt. Ich bin ganz in Frieden in dieser Vollkommenheit. Und deswegen, wenn Sie die christliche Wissenschaft anwenden, gehen Sie immer so weit, bis Sie diese Freude, diese stille Freude in sich aufsteigen fühlen. So lange halten Sie dieses Vollkommensein an, dann kommt eine Freude. Es gibt so viele Arten von Freude. Und zum Schluss möchte ich Ihnen einfach nochmal zur Illustration des Ganzen meine Kollegen weltweit zu Worte kommen lassen. Es gibt nicht nur Praxen im deutschsprachigen, französischen oder englischsprachigen Raum, sondern weltweit. Die sind hier in diesem Journal aufgelistet. Christliche Wissenschaft heilt inzwischen ja nun schon 150 Jahre. Und da sehen Sie hier listenweise alles kleingedruckt. Asien fängt das an, Afrika, Amerika, Nord- und Südamerika, Alaska ist dabei, Europa, alles, was es auf der Erde gibt. Das sind alles meine Kollegen. Und ich dachte, wie kann ich das wohl glaubhaft machen, dass diese Kollegen, obwohl ich die nicht kenne, tatsächlich innerhalb dieser einen göttlichen Intelligenz alle handeln und wirken, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben. Oder wir haben auch keine Restriktionen, die sagen, du darfst das sagen und das sagen und so musst du dich verhalten. Gibt es nicht. Wie kommt dieses Miteinander zustande? Weil wir uns alle auf ein Gemüt, eine Intelligenz, ein Bewusstsein beziehen. Und darin haben wir übrigens alle Platz. Und das wollte ich einfach prüfen und habe also meinen Kollegen weltweit, deren E-Mail-Adressen ja in diesem Verzeichnis sind, eine Nachricht geschrieben. Habe geschrieben, ich bereite diesen Vortrag vor über die heilende Praxis der christlichen Wissenschaft und habe eine Frage und Sie mögen diese Frage spontan und mit einem Satz beantworten. Dieses zum Beispiel Vorgehen würde vielleicht jemand anders als schroff empfinden oder sagen, das kann man doch nicht in einem Satz sagen. Wenn man in diesem Göttlichen sich bewegen lernt, merkt man, wie einfach und klar diese göttlich inspirierten Gedanken zu einem kommen. Die sind nicht kompliziert und das sind auch keine Romane. Das sind einfache, verständliche Botschaften. Und so habe ich also meine Kollegen weltweit gefragt, was charakterisiert ihre christlich-wissenschaftliche Praxis am meisten? Und kaum habe ich es abgeschickt. Also spontan ist hier wirklich spontan. Klick, 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 kam diese Antwort rein. Ich wollte eigentlich den Computer ausmachen. Ich dachte, was? Huch, also die sind ja wirklich fix. Und dann habe ich jetzt hier 7 Antworten ausgewählt, wo Sie selber schauen können, ob das zu dem, was ich im Vortrag gesagt habe, passt. Zu diesem und allem. Was charakterisiert Ihre christlich-wissenschaftliche Praxis am meisten? Erstens, maßgeschneiderte Lösungen für jeden ganz individuell. Zweitens, Liebe zu Gott und Liebe zum Menschen und Dankbarkeit. Drittens, dass es die Aktivität des göttlichen Gemüts ist, die heilt und nicht etwa der sogenannte menschliche Wille. Viertens, Spontanität ist das, was ich am meisten sehe in meiner Praxis, was das göttliche Gemüt über jeden Patienten offenbart, ist immer frisch. Fünftens, dass es die Macht Gottes ist, die von Furcht befreit, erhebt, tröstet und heilt. Sechstens, für mich geht es am meisten darum, Zeuge zu sein für das, was Gott schon getan hat. Das Gesetz der Harmonie in Tätigkeit zu wissen, genau hier genau jetzt. Siebtens, Freiheit erleben, wo eben noch lauter Grenzen waren. Und jetzt komme ich zum Schluss. Sie sehen, dass man das Denken in der christlichen Wissenschaft tatsächlich beweisen kann. Und die Gründerin Mary Baker Eddy sagte sogar, die Praxis der christlichen Wissenschaft ist nicht Beschäftigung, sondern Beweis. Also Beweis dessen, was stattfindet. Dieser Beweis wird angetreten, indem der Mensch Heilung, Erfüllung, Befreiung erlebt. Und das weltweit. Und ein Wort noch zum Schluss von Mary Baker Eddy. Jetzt geht es um die Zukunft. Wir mögen ja doch neugierig sein, was wohl in unserer Zukunft so passiert. Wenn nun diese göttliche Intelligenz alles weiß, gibt es auch nichts Verborgenes mehr. Und auch das, was wir als Zukunft bezeichnen, ist bekannt. Und hier nun ein Satz von Mary Baker Eddy über unsere Zukunft. Der Mensch, der vom unsterblichen Gemüt regiert wird, ist immer schön und edel. Mit jedem kommenden Jahr entfalten sich Weisheit, Schönheit und Heiligkeit. Das heißt also, wenn wir uns wiedersehen, hat sich in Ihnen, und Sie können das nicht verhindern, Weisheit, Schönheit und sogar Heiligkeit entfaltet. Gönnen Sie sich mal diese innere Größe, auch Heiligkeit für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Eine reine Heiligkeit als lebendiges Wesen, als vollkommener Mensch in dieser Schöpfung. Eine Heiligkeit ohne Talar, ohne Krone, ohne Titel, sondern die Heiligkeit, Schönheit und Weisheit, die das göttliche Gemüt über sie offenbart. In diesem Sinne also alles Gute weiterhin und ich sage einfach bis bald. Danke.